Ja, nochmal guten Morgen. Ich weiß nicht, wie es euch heute geht, wie die Woche für euch war. Für mich war es eine sehr anstrengende Woche, weil es sehr voll war, aber auch eine sehr schöne Woche. Gerade Weihnachten ist immer wieder eine schöne Zeit, wenn es auch anstrengend wird. Das merken wir jetzt erst recht mit Kindern, ne? Wenn die, also unser großer Timeo, der will jedes Geschenk auspacken und der sieht auch alles als Geschenk. Und deswegen, es war schön, aber es war auch anstrengend, auch heute Morgen. Aber ich freue mich heute Morgen mit euch Gottes Wort anzuschauen. Und ich habe diesen Text bewusst gewählt, wir gucken uns ja heute die Weisen aus dem Morgenland an, weil das ein Text ist, den kenne ich schon mein Leben lang gefühlt und ich fand ihn immer irgendwie langweilig. Klar, da kommen jetzt irgendwelche Leute von weit her und haben da einen Stern, aber irgendwie ist es nie ein Text gewesen, der mich von Herzen bewegt hat. Und deswegen dachte ich, komm, ich schnapp den Text, das ist ja genauso Gottes Wort wie alles andere, also ist es auch für uns irgendwie nützlich. Und ich muss sagen, ich bin echt neu begeistert oder zum ersten Mal begeistert davon. Aber bevor ich anfange, lass mich beten. Herr Jesus, vielen Dank für diesen Morgen. Danke, Herr, dass wir heute in deinem Namen zusammenkommen dürfen. Danke, dass du als Wort Gottes auf die Welt gekommen bist, Herr. Und danke, dass du uns auch dein Wort offenbart hast, Herr, dass wir es heute als Bibel, als Buch haben dürfen. Sogar in unserer Sprache, sogar in einer Vielfalt, Herr, die weltweit ihresgleichen sucht, Herr. Und so bete ich, dass diese Geschichte heute neu in unsere Herzen geht, dass du neu dieses Wort gebrauchst, Herr, um uns einmal auf dich hinzuweisen, aber gleichzeitig auch auf uns selbst zu schauen, Herr, dass dein Wort wie ein Spiegel für uns ist, in dem wir hineinschauen, wo wir sehen, wo wir noch neue Gnade brauchen, wo wir neue Veränderungen brauchen, Herr. Und so schenk mir Gnade, dein Wort richtig auszulegen und schenk uns Gnade, Herr, dass wir Kraft haben, auch zuzuhören und ehrlich mit uns selbst zu sein. Amen. Genau, die Weisen aus dem Morgenland. Und heute wird es eigentlich hauptsächlich um drei Personen gehen in dieser Geschichte. Oder um drei Personengruppen. Einmal um Jesus, der wird nicht viel machen, weil er ist noch ein kleines Kind. Aber er ist die zentrale Rolle eigentlich. Dann um die Weisen und dann um den König Herodes. Und ich möchte uns vorlesen den ersten Punkt. Die Weisen suchen den wahren König, die Verse 1 und 2. Lest gerne mit, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Als Jesus während der Herrschaft von König Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren war, kamen Sterndeuter oder auch Weisen aus dem Morgenland nach Jerusalem. Wo finden wir den König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind hergekommen, um ihn zu verehren. Ich meinte schon, es gibt drei Hauptfiguren und alle drei werden uns am Anfang direkt vorgestellt. Jesus, der König Herodes und die Weisen oder auch Sterndeuter. Und gerade um die letzte Gruppe, die Weisen, gibt es ganz viele Mythen. Also ich weiß nicht, welche Geschichten ihr kennt. Man hat ja oft dieses Bild, dass in der Weihnachtsnacht erst die Hirten kamen und während die Hirten noch am Stall standen, dass die Weisen dazu kamen und alle haben zusammen Jesus angebetet und sich gefreut. Und es kann sein, dass ich heute Morgen manche Traditionen vielleicht etwas kaputt machen werde. Aber ich tue es mit einem guten Gewissen, weil ich glaube, dass Gottes Größe umso sichtbarer wird. Und wie gesagt, es gibt viele Mythen um diese Weisen, es hat sich da viel entwickelt, es gibt dann auch irgendwelche falschen Geschichten aus der damaligen Zeit und da wurde ganz viel gesponnen und wir Menschen lieben es ja sowieso, Traditionen aufzubauen. Aber was wissen wir denn jetzt wirklich über diese Weisen? Also was kann man darüber wissen? Und hier ist erstmal wichtig, das griechische Wort, was hier benutzt wird, Magoi, müsst ihr nicht kennen, müsst ihr euch nicht merken, kommt uns vielleicht bekannt vor, weil wir das Wort Magier kennen. Magoi, Magier, die beiden hängen auch zusammen. Aber es bezeichnet nicht in erster Linie Magier, wie wir uns das heute vorstellen, mit Zauberhut und Karnickel, wie auch immer, sondern es hat früher erst einmal Priester und weise Menschen bezeichnet. Gerade in der persischen und babylonischen Welt waren das Menschen, die waren auch oft Astrologen, also Astrologen bedeuten, die haben die Sterne angeguckt, haben die Sterne gedeutet und sie konnten Träume deuten. Und das ist auch genau das, was unsere Weisen heute machen werden in ihrem Text. Sie werden Sterne deuten und einen Traum bekommen. Wo genau sie herkommen, wissen wir nicht. Morgenland oder Land des Ostens, kann man auch sagen, irgendwo aus dem Osten, Babylon, Persien, arabische Welt, ist aber auch nicht so wichtig für die Geschichte. Zumindest waren diese Menschen Experten für das Studium von alten Texten, von heiligen Texten. Die haben den Himmel beobachtet, sie haben Sternenbewegungen beobachtet, Planetenbewegungen und das machen heute auch noch Menschen. Aber sie hatten den Anspruch, in diesen Dingen Gottes Handschrift zu sehen, der durch Sterne, durch Planeten zu den Menschen spricht. Dadurch waren sie auch sehr angesehen, werden sehr reich gewesen sein, was wir heute auch sehen werden. Sie hatten eine sehr lange Reise, die man erstmal finanzieren muss. Sie hatten kostbare Geschenke und wie wir gleich sehen werden, sie hatten Zugang zum Königshof, was auch nicht jeder hatte. Aber auch wenn sie vieles wussten, Die jüdischen Schriften werden sie nicht so gut gekannt haben, sonst wären sie nicht nach Jerusalem, sondern direkt nach Bethlehem gereist. Und zumindest also das als Hintergrund, es waren also keine Zauberkünstler in erster Linie, sondern halt Leute, die schlau waren mit Sternen, mit alten Büchern und mit Träumen. Und zumindest kommen jetzt diese Weisen nach Jerusalem in die Hauptstadt von Judäa und sie wollen den neuen König begrüßen. Das muss ein großer Aufruhr gewesen sein. Ich habe hier im Hintergrund, kennt man leider nicht auf der PowerPoint, ich habe bewusst ein Bild genommen, wo es nicht nur drei Weisen sind, weil das lesen wir nirgendwo, sondern vermutlich werden es ein paar gewesen sein, die auch mit einem ganzen Tross von Menschen gereist sein werden. Die hatten eine lange Reise, die werden nicht nur ein Kamel gehabt haben, die werden ganz viele Leute gehabt haben, die mit angepackt haben zum Koffer tragen, zum Geschenke tragen, zum Tiere füttern. Und so kommt da jetzt ein ganzer Tross von fremden, ausländischen, reichen Menschen und sie ziehen in die Hauptstadt rein und sie fragen, wo der neue König ist. Problem ist nur, niemand weiß von diesem König. Also allein das muss für Gesprächsbedarf gesorgt haben. Und so macht das alles schnell die Runde und ihr Auftreten ist ganz spektakulär und die Menschen unterhalten sich. Aber ich glaube, dass diese Geschichte noch aus einem ganz anderen Grund spektakulär ist. Und hier möchte ich einen Exkurs machen, wir gehen weg vom Text. Und zwar möchte ich kurz darüber nachdenken und ihr werdet gleich sehen, warum das relevant ist. Wie hat Gott eigentlich versucht, Menschen auf der Welt zu erreichen? Also wir glauben ja, dass wir Menschen uns von Gott abgewandt haben und Gott will aber, dass die Menschen von ihrer Sünde und von seinem Strafgericht gerettet werden. Und wie hat Gott das im Laufe der Geschichte gemacht? Ganz am Anfang der Menschheit hat Gott zweimal versucht, alle Menschen gleichzeitig zu erreichen. Am Anfang waren das Adam und Eva, waren nicht viele, aber waren alle Menschen, die da waren. Doch die beiden haben sich abgewandt und sind ihren eigenen Weg gegangen. Nachher, dann kam ganz viel Trubel, wie auch immer, dann kam die Sintflut und dann gab es noch Noah und seine Familie. Und auch da hat Gott sich wieder der ganzen Familie zugewandt, doch auch sie haben sich von Gott abgewendet und gingen ihre eigenen Wege. Und so hat Gott einen neuen Plan. Er hat nicht versagt, auf keinen Fall, aber er hat einen neuen Plan gehabt. Er hat gesagt, diesmal wähle ich mir einen Mann aus, Abraham oder nachher Abraham, und ich werde diesen Mann segnen und damit durch ihn dieser Segen zu allen anderen Menschen geht. Und aus Abraham wurde ein sehr großes Volk, Israel ist entstanden. Und Gott hat Israel dann Gebote gegeben, Gesetze gegeben, hat gesagt, Leute, so stelle ich mir das Leben hier auf der Erde vor. Und wenn ihr anfangt, diesen Lebensstil zu pflegen, wenn ihr nach meinen Geboten lebt, werden die Menschen um euch herum, die ganzen Völker, die nichts von mir wissen wollen, werden erkennen, dass ihr anders seid, dass ihr heilig seid und dass ich in eurer Mitte bin. Also das Alte Testament zeigt, Israel war in allererster Linie eine Art Leuchtturm in einer dunklen Welt und indem sie Gottes Wort gelebt haben, sollten Menschen auf Gott aufmerksam werden. Wie aber das so oft ist, haben die Menschen das nicht so gut gepackt. Im ganzen Alten Testament gibt es eigentlich nur eine Geschichte, wo das halbwegs geklappt hat. Zur Zeit von König Salomo lief es ganz gut in Israel und da lesen wir dann, dass eine Königin von Saba, also auch von weit her, extra nach Jerusalem gereist ist, weil sie viel Gutes von dort gehört hat. Aber auch das ist nicht wirklich viel mit Gottes Begegnung, wie auch immer. Also wir sehen, Gott wollte, dass die Menschen nach Jerusalem kommen, um dort Gott zu begegnen. Hat aber nicht geklappt. Jetzt ist das Spannende, Jesus ist kurz auf der Welt. Er war vermutlich ein paar Wochen oder Monate alt, wie ich darauf komme, erzähle ich gleich. Und bereits jetzt passiert das, was die ganzen Menschen im Alten Testament nicht geschafft haben. Menschen von weit her, wichtige Menschen, strömen quasi oder kommen nach Jerusalem, um den König zu sehen. Jesus hat also nicht viel gebraucht, als präsent zu sein, um das zu schaffen, was die Menschen im Alten Testament nicht geschafft haben. Und so geht die Geschichte weiter. Die ausländischen Menschen kommen, wollen den neuen König sehen und alle Menschen sind überfordert. Was für ein König? Wenn ein König geboren wäre, hätten wir das doch gehört. Herodes hat doch ganz viele Kinder, also der König Herodes. Wieso ein neuer König? Was meint ihr damit? Und wie kommt ihr darauf? Und das ist die Frage und die fand ich spannend. Hier möchte ich ein bisschen, wie nenne ich das, physikalisch oder so werden? Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Astrologie, aber das fand ich sehr spannend. Und zwar ist die Frage, wie wussten sie jetzt genau, dass ein neuer König in Israel geboren ist? Und die Antwort lesen wir im Text. Sie sagen, sie haben den Stern vom neuen König gesehen. Auch hier gibt es jetzt viele, viele Mythen, viele Geschichten. Man hat oft dieses Bild, das hatte ich auch oft, dass die irgendwie zu Hause waren und aus Langeweile den Himmel angeguckt haben und plötzlich erscheint da ein großer Stern und sie sehen diesen Stern und sie sind fasziniert und wissen direkt, das muss der Stern der Juden sein von einem Volk, das wir eigentlich gar nicht kennen. Aber irgendwie wussten sie das und sie haben alles stehen und liegen gelassen und sind schnurstracks nach Jerusalem gegangen. Und aus heiterem Himmel wussten sie, ja, das muss der neue Judenkönig sein. Aber ich glaube, es gibt eine bessere Alternative. Und hier ist, können wir uns die Neugier von Menschen zunutze machen. Wir Menschen sind ja sehr neugierig, das habt ihr wahrscheinlich auch gerade bei Kindern zur Weihnachtszeit gemerkt. Und gerade die letzten Jahrhunderte haben Menschen viel überlegt, was war das wohl für ein Stern? Und die Menschen haben Sterne beobachtet, Planeten beobachtet. Und das Gute ist ja, dass Sterne und Planetenbewegung berechenbar sind. Und so hat man gerechnet, wie auch immer, ich habe keine Ahnung davon. Und es kamen drei Möglichkeiten raus, was für ein Stern das gewesen sein könnte. Die erste Möglichkeit, es gab eine Sternexplosion. Die zweite Möglichkeit, es gab einen Kometen, der zur richtigen Zeit geflogen ist. Oder die dritte Möglichkeit, und da spricht vieles für, es gab eine ganz bestimmte Sternkonstellation. So, bevor ich euch verliere, ich gehe darauf ein, wie gesagt, nicht aus Interesse an Physik, sondern weil ich glaube, dass hier Gottes Macht ganz besonders betont wird. Und so hat man herausgefunden, dass ein paar Jahre vor Christus, im Jahr 7 vor Christus ungefähr, es eine ganz spezielle Konstellation von Sternen gab. Und zwar gab es den Jupiter, den Planeten, also nicht Sterne, sondern Planeten, und der Saturn. Und die beiden sind innerhalb von kurzer Zeit dreimal hintereinander stehen geblieben. Also sie haben sich bewegt und sind dreimal stehen geblieben. Jetzt denken wir uns ja, toll, was hat das mit uns zu tun? Wieso ist das wichtig? Wenn wir uns vor Augen führen, dass das die Aufgabe der Weisen war, Sterne zu beobachten und zu gucken, was sie bedeuten, dann ist das schon von einer wichtigen Bedeutung. Denn damals galt der Jupiter als Planet der Könige und der Saturn galt als Planet der Juden. Und so sind die Menschen da und sie beobachten, sie wissen, okay, Königsplanet und Judenplanet und diese bewegen sich und bleiben dreimal hintereinander stehen und geben ein gewisses Licht. Und das war für sie das Zeichen, dass ein neuer König in Juda geboren sein muss. Und so machten sie sich auf eine lange Reise und ich weiß nicht, was ihr von Sternzeichen haltet, ich halte nicht viel davon. Ich glaube sogar, dass die Bibel uns klar warnt vor Wahrsagerei, dass die Bibel uns warnt vor falschen Spekulationen. Was uns diese Geschichte aber zeigt ist, Gott gebraucht zwei große Planeten, um ein paar Männern aus einem fernen Land die Geburt seines Sohnes zu offenbaren. Er hätte auch einfach Leute hinschicken können, aber Gott hat die Menschen da abgeholt, wo sie waren. Sie haben in dieser Welt gelebt, wo sie Sterne beobachtet haben, Planeten beobachtet haben. Und Gott hat dafür gesorgt, dass zwei Planeten dreimal hintereinander in Reihe und Glied stehen, einfach um diesen Menschen zu zeigen, dass ein neuer König geboren ist. Es kommt ja oft die Frage auf, vielleicht kennt ihr das auch, was ist mit den Menschen, die nie von Jesus gehört haben? Ist es nicht ungerecht, wenn sie verloren gehen, ohne jemals die Möglichkeit gehabt haben, vom Evangelium zu hören? Und die Bibel gibt uns darauf keine klare Antwort, aber ich finde, dieses Ereignis ist ein weiterer Beleg dafür, wie von vielen, dass Gott die Menschen sieht und dass Gott Menschen sieht, die wirklich aufrichtig nach ihm suchen. Und er offenbart sich jedem Menschen auf seine Art und Weise. Wir kennen heute viele Geschichten von Muslimen, von Leuten, die an irgendwelche Naturgeister glauben, die auf einmal Träume haben, wo Gott zu ihnen spricht und wo Gott sie zu Menschen hinspricht, die ihn kennen und wo sie dann von Jesus hören. Oder hier, dass Gott bereit ist, zwei große Planeten aus unserem Sternensonnensystem eine gewisse Route laufen zu lassen, einfach um ein paar Menschen auf ihn aufmerksam zu machen. Und das fand ich irgendwie spannend. Und so, also jetzt machen sich diese Menschen auf die Reise aus dem Fernen Osten und sie suchen den wahren König des Volkes Gottes. Und sie haben eine lange Reise, sie nehmen viel Mühe auf sich, um diesen neuen König zu ehren. Hier steht huldigen oder ihm zu ehren, man kann auch sagen zu anbeten. Doch das Spannende, was wir jetzt lesen werden, ist, sie sind nicht die einzigen Menschen, die diesen neuen König suchen werden. Auch das Volk Gottes selbst in der Person von ihrem König begibt sich auf die Suche nach diesem Kind, aber leider mit einem ganz anderen Herzen. Mein zweiter Punkt ist, der falsche König sucht den wahren König. Ich lese die nächsten Verse vor. Als König Herodes davon hörte, geriet er in Bestürzung und ganz Jerusalem mit ihm. Er befahl allen hohen Priester und Gesetzeslehrer des jüdischen Volkes zu sich und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa erwiderten sie, denn so steht es im Buch des Propheten. Du Bethlehem im Land Juda, bist keineswegs zu klein für Judas Fürsten. Denn aus dir wird ein Fürst kommen, der als Hirte mein Volk Israel führt. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und fragte sie, wann genau sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Dann schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch sorgfältig nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Nachricht, sobald ihr es gefunden habt, damit auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen kann. Wie ich schon meinte, das Eintreffen von dieser ganzen Schar von reichen Ausländern hat für großes Aufsehen gesorgt. Und jetzt lesen wir, dass diese Nachricht sich verbreitet hat und sie kam bis zum König. Doch seine Reaktion, finde ich, lässt sich nicht direkt einordnen. Er hört es und er gerät in Bestürzung. Man kann auch sagen, er war beunruhigt oder verwirrt. Aber warum? Warum reagierte er so? Was genau bewegte ihn? War er einfach überrascht? War er einfach unwissend? Hatte er Sorge? War er vielleicht sogar wütend? Und als ich ein bisschen gelesen habe zu ihm, und es wird auch die weitere Geschichte zeigen, war dieser Mann echt eine harte Nuss. Es war nicht gerade der angenehmste König, den man sich vorstellen konnte. Ja, er war gar kein Jude, er war trotzdem Herrscher über die Juden. Er war den Römern sehr loyal. Er hat alles getan, um seine Macht zu erweitern. Ein Beispiel fand ich spannend. Sein großer Feind Octavian, müsst ihr euch nicht merken, den Namen, wurde zum Herrscher Roms. Und so wäre es eigentlich üblich gewesen, dass dieser Octavian Herodes umbringen lässt, weil er halt ein Feind war. Aber Herodes war ein Schleimer. Ja, Herodes ging zu diesem Octavian hin, ganz mutig, und hat geredet und hat es geschafft, nicht nur seinen eigenen Tod abzuwenden, sondern sogar die Gunst von diesem Octavian zu erlangen, dass Octavian sogar ab sofort ihn unterstützt hat. Also er war so geschickt im Schleimen, dass sein größter Feind sein größter Unterstützer wurde. Dann geht es weiter, er war nicht nur machtbesessen, er war auch von einem sehr krankhaften Misstrauen geplagt. Und wenn ich sage krankhaft, meine ich das. Er hat alle Rivalen beseitigt, er hat alle potenziellen Gegner getötet. Wenn er auch nur irgendein Mensch war, der ihn irgendwie seine Macht streitig machen konnte, hat er sie umgebracht. Dazu gehörte seine eigene Frau, die er eigentlich geliebt hat, und seine eigenen Söhne. Sogar seinen ältesten Sohn hat Herodes kurz vor seinem eigenen Tod umbringen lassen, weil dieser auf seinen Posten geschielt hat. Und wenn das nicht krankhaft ist, weiß ich auch nicht. Aber man muss sagen, er hatte in einem gewissen Sinn Erfolg, denn die Hälfte seiner 70 Lebensjahre hat er als Herrscher verbracht, wenn auch zu einem sehr hohen Preis. Und jetzt sitzt da dieser machtbesessene König auf seinem Thron und er hört die neuesten Nachrichten. Ja, die News gehen rum, anerkannte Sterndeuter, die oft was richtig vorhergesagt haben, erzählen, dass in meinem Herrschaftsgebiet ein neuer König geboren ist. Natürlich war er erschüttert. Er voller Eifer war bereit, seine eigene Frau umzubringen. Natürlich war er bestürzt. Und wozu ihn das treiben wird, können wir uns denken. Aber das müssen wir jetzt im Hinterkopf halten. Also wir haben hier es mit einem Herrführer zu tun oder einem Anführer zu tun, der nicht bereit ist, auch nur ein Stück von seinem Kuchen abzugeben. Und hier kommt ein neugeborener König, der nicht nur ein Stück will, sondern den ganzen Posten. Wahrscheinlich wäre jetzt Herodes am liebsten ausgerückt und hätte ganz Bethlehem platt gemacht. Eine Idee, die er nachher auch in die Tat umsetzen wird. Das Problem war, er wusste nicht, wo das Kind geboren ist. Und so holt er seine ganzen Theologen, die Schriftgelehrten und Pharisäer zu sich und sagt, Leute, wo ist denn der Christus, der Messias, geboren? Und das ist spannend. Denn die Weisen kommen und sie haben nirgendwo von Messias geredet, sondern sie haben gesagt, ein neuer König ist geboren. Aber Herodes wusste, war theologisch wohl gut genug gebildet, um zu erkennen, wenn ein neuer König kommt, der durch Sterne angekündigt wird, dann muss das auch der Messias sein, der prophezeit worden ist. Und so geht er zu den Theologen und benutzt wahrscheinlich bewusst diesen Begriff Messias und nicht König, weil er wahrscheinlich keine politische Machtdebatte irgendwie anfachen wollte, sondern er wollte so ein bisschen die Theologen theologisch plänkeln lassen, ohne irgendwie selber ins Visier zu geraten. Und wie dem auch sei, die Schriftgelehrten sagen ihm, ja, der Messias ist in Bethlehem geboren. Sie zitieren hier aus dem Buch Micha. In Bethlehem, wo auch der große König David geboren ist. Ein weiteres Beispiel dafür, dass dieser neue König wirklich von großer Macht sein wird. Und jetzt, wo er dieses Wissen hat, ruft er die Weisen heimlich zu sich. Und ich fand diesen Begriff heimlich so interessant, weil vorher, es gab eine große Runde, alle Theologen kamen zusammen, haben überlegt und haben ihm die Antwort gesagt. Doch jetzt auf einmal ist es ihm ganz wichtig, dass es niemand mitbekommt. Er holt die Weisen zu sich, gibt ihnen eine Privataudienz und sorgte dafür, dass niemand von diesem Gespräch hört. Doch bevor er den Weisen verrät, wo der Messias geboren ist, geht er mit ihnen einen Deal ein. Weil er hat ein Problem, Herodes weiß nämlich nicht, wann das Kind geboren ist. Das Kind könnte 3 Wochen alt sein, es könnte auch 5 Jahre alt sein, er weiß es nicht. Und so fragt er die Weisen, erzählt mir erst einmal, wann dieser Stern zum ersten Mal erschienen ist. Ja, denn mit Hilfe des Ortes und des Alters des Kindes kann Herodes dieses Kind selber nachher leichter finden und kann ihn aus dem Weg schaffen. Und das ist übrigens ein Beispiel, also ein Beleg dafür, dass die Hirten und Weisen nicht in der gleichen Nacht kamen, denn die Hirten kamen ja ziemlich direkt nach der Geburt. Das heißt, heute ist euch der Retter geboren und direkt kamen die Hirten zum Stall. Hier lesen wir, dass das Zeichen erst kam, als Jesus geboren ist, bis die Weisen dann ihre Sachen gepackt haben und sich aufgemacht haben. Und dann wirklich erst ankam in Jerusalem, dann in Bethlehem, wird eine lange Zeit vergangen sein. Mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate. So, und jetzt tritt Herodes also zu den Weisen, verrät ihnen alles. Und Das finde ich spannend, wie hinterhältig er ist. Er geht in eine scheinheilige Kooperation mit ihnen. Er sagt, geht nach Bethlehem, aber wenn ihr da gewesen seid und eure Aufgaben erledigt habt, kommt doch bitte zurück, ich will dieses Kind auch so gerne anbeten. Bitte kommt zurück und sagt mir, wo das Kind ist, damit ich selber hingehen kann, um dieses Kind anzubeten. Und wie wir sehen werden, ist das eine reine Lüge. Er wird alles dafür tun, dieses Kind aus dem Weg zu schaffen. In der Person von Herodes wird uns das eklige Wesen von Sünde präsentiert, wie an wenig anderen Stellen in der Bibel. Also als ich das alles gelesen habe, mir ist wirklich das kalt im Rücken runtergelaufen, weil ich dachte mir, wie kann ein Mensch so verdreht sein? Ja, wirklich Sünde pur. In seinem Leben geht es nur um sich selbst. Er tut alles, um seine eigene Macht zu sichern, auch wenn das bedeutet, dass seine Familie den Kopf dafür hinhalten muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist rücksichtslos, er schreckt vor nichts zurück, er schleimt sich ein, wenn es sein muss, er lügt, wenn es sein muss, er geht scheinheilige Kooperation ein. Und jetzt kommt da dieser neue König, der von Gott selbst gesandt ist und er weiß das und er ein kleines Kind ist, wehrlos. Doch dieses kleine Kind steht seinen eigenen Lebenszielen im Weg. Und so tut er alles, um dieses Kind loszuwerden. Ganz egal, ob er von Gott gesandt ist oder nicht. Und was ich hier gelernt habe, ist, wenn der wahre König Jesus in dein Leben tritt, wird es zu einem Konkurrenzkampf kommen zwischen seinem Herrschaftsanspruch und deinem Herrschaftsanspruch. Handelst du eigensinnig und versuchst ihn zu verdrängen? Handelst du so wie die Weisen und du suchst diesen König auf, um ihn zu ehren? Oder tust du alles Mögliche, damit dieser Jesus seiner königlichen Bestimmung nicht nachkommen kann? Wenn das der Fall ist, dann handelst du genauso wie Herodes. Hoffentlich, aber vermutlich nicht mit den gleichen extremen Maßnahmen wie er, aber mit demselben Herzen, das seinen eigenen Weg gehen will. Und ich dachte mir, das ist eigentlich auch eine Botschaft für uns Christen. Klar, wir haben Jesus als unseren König, unseren Herrn in unserem Leben angenommen und haben gesagt, Jesus, dir gehört mein Leben und ich will dir nachfolgen. Aber wenn wir ehrlich sind, wie schnell werden wir müde, auf ihn zu hören? Ja, Jesus wird später in seinem Leben selber einmal sagen, was nennt ihr mich Herr und tut doch nicht, was ich sage? Oder in den Worten von diesem Text, warum sagt ihr, dass ich euer König bin, wenn ihr doch auf euren eigenen Wegen geht? So können auch wir als Gläubige versuchen, Jesus aus unserem eigenen Leben zu vertreiben, weil wir ihn als Konkurrenten wahrnehmen. Gerade heute in einer Zeit, wo es um Selbstverwirklichung geht, wo es darum geht, seinen eigenen Weg zu gehen, seinen eigenen Kopf durchzusetzen, wo es darum geht, seinen eigenen Vorteil zu suchen, fragt uns dieser Text eigentlich, bist du bereit, Jesus als wahren König anzuerkennen? Und statt ihn zu suchen, um ihn zu beseitigen, ihn zu suchen, um ihn zu ehren? Wir lesen jetzt nicht, wie die Weisen geantwortet haben. Aber sie wissen ja nichts von Herodes hinterlistigen Plan und darum denke ich mal, dass sie diesen Deal zugestimmt haben. Doch die Frage, die sich jetzt für den letzten Abschnitt stellt, ist, wird ihre gute Absicht dazu führen, dass dieses unschuldige königliche Kind sterben wird? Ein dritter Punkt, die Weisen finden den wahren König. Die Verse 9 bis 11. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie beim Aufgang beobachtet hatten, zog vor ihnen her, bis er schließlich genau über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern so stehen sahen, kam eine sehr große Freude über sie. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie ihre mitgebrachten Schätze hervor und legten sie dem Kind hin. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Übrigens die drei Lieblingsbegriffe meines Sohnes, Gold, Weihrauch und Myrrhe, wie er sagt. Also die Weisen ziehen los in dieser Absicht, den neuen König anzubeten und sie werden hier bestätigt. Der gleiche Stern, den sie schon einmal gesehen haben in ihrem Morgenland, kommt wieder und führt sie bis nach Bethlehem. Wie das genau aussah, weiß ich nicht. Also ich habe früher mal dieses Bild gehabt, dass der Stern wie eine Art Laterne knapp über ihnen gegangen ist und er hat ihn wirklich so Schritt für Schritt wie ein modernes Navi nach Bethlehem geführt und ist dann irgendwie Meter über dem Haus stehen geblieben und hat am besten mit einem Lichtkegel noch in das Haus reingeleuchtet, wie auch immer. Mittlerweile vermute ich, dass es anders war. Wie genau, wissen wir es nicht. Zumindest ist dieser Stern stehen geblieben über Bethlehem und sie haben das Haus gefunden. Wie sie es geschafft haben, wissen wir nicht, aber es waren ja schlaue Leute. Und als sie es gesehen haben, freuten sie sich mit großer Freude. Wir leben ja heute in einer, ich nenne das gerne Instant-Gesellschaft. Instant bedeutet, ich drücke auf einen Knopf und instant, also sofort, kommt raus, was ich will. Ich will einen Kaffee haben, drücke drauf, Kaffee ist da. Jetzt gerade zur Weihnachtszeit, ich will ein Geschenk haben, ich drücke auf einen Knopf. Nicht vielleicht instant, aber einen Tag später ist das Geschenk vor meiner Haustür. Ich war diese Weihnachten ganz überrascht. Ich musste nämlich ein Geschenk schnell holen. dass ich auch einfach in einen Laden gehen kann und das Geschenk direkt habe. Vielleicht ein Skill, den wir als junge Leute neu lernen müssen, dass man auch Sachen sofort haben kann, wenn man in den Laden geht. Zumindest, wir leben in einer Gesellschaft, wo ich nur schnipsen muss und alles ist direkt da. Und umso mehr muss uns doch eigentlich verständlich sein, warum sich diese Menschen gefreut haben. Sie haben ihr ganzes Vertrauen darauf gesetzt, dass dieser Stern am Himmel ein richtiges Zeichen war von Gott. Sie haben sich auf eine lange, teure Reise gemacht in einen fremden Ort, wo sie vermutlich nicht die Sprache gesprochen haben, wo sie erstmal klarkommen mussten. Sie mussten durch heiße Wüsten wandern, sie mussten sich Unterkünfte besorgen, wie auch immer. Und jetzt finden sie dieses Kind. Sie haben wochenlang hart gearbeitet, um dort anzukommen. Und es ist kein Zeichen von Murren zu erkennen, sondern nur pure Freude. Sie freuten sich mit großer Freude. Das Suchen nach Jesus hat sich gelohnt. Und jetzt gehen sie in das Haus, wo Maria mit Jesus war. Übrigens ein weiteres Argument dafür, dass die Weihnachtsgeschichte schon weiter zurückliegt, weil die Hirten kamen ja zu einem Stall und hier lesen wir, dass die Weisen zu einem Haus kamen. Also wahrscheinlich hat Josef mittlerweile einen Job gehabt und konnte sich ein Haus leisten, aber das ist auch, wissen wir nicht genau. Zumindest, sie kommen in dieses Haus rein und diese Anbetung, die sie jetzt schon seit Wochen anstreben, kommt endlich zum Ausdruck. Ja, wir lesen, sie fielen vor ihm nieder und huldigten ihm und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben. Vor 2 Monaten ungefähr ist unser Sohn Simeon geboren. Und wir hatten auch viel Besuch im Krankenhaus und auch zu Hause und die Leute haben sich gefreut und haben Geschenke mitgebracht. Einige von euch haben ja sogar 2 Wochen für uns gekocht und das war wirklich gut. Aber irgendwie kam niemand auf die Idee, sich niederzuwerfen und unser Kind anzubeten. Ich bin jetzt nicht sauer deswegen, versteht mich nicht falsch, ne? Das ist alles in Ordnung. Ist sogar gut, ich glaube, hättet ihr das gemacht, wären erstmal wir beide, also Tina und ich, selber fordert gewesen, weil das nicht alltäglich ist. Und wir hätten euch davon abgehalten. Warum? Weil wir genau wissen, unser Kind ist zwar besonders und toll, aber es ist ein normaler Mensch wie jeder andere und er darf nicht angebetet werden. Diese Anbetung gilt alleine Gott. Aber wir lesen hier, Maria hat es einfach zugelassen. Maria wusste bereits, dass sie ein besonderes Kind hat. Ja, schon bei ihrer Schwangerschaft kam ein Engel, hat sie darauf vorbereitet, dass sie ein besonderes Kind haben wird. Dann kurz zuvor kamen die Hirten, wildfremde Hirten in dein Haus. Ich stelle mir vor, wenn da jetzt irgendwie Hirten oder Bauarbeiter ins Krankenhaus gekommen wären, wäre auch komisch gewesen. Ne? Aber sie kommen und extra wegen diesem Kind. Und jetzt kommen auch noch ausländische, reiche Männer von weit her mit ganz teuren Geschenken und sie beten dieses Kind an. Ja, ich finde diese Worte huldigen und ehren irgendwie so zu schwach. Ich finde dieses Wort anbeten bringt es noch krasser zum Ausdruck. Sie haben erkannt, dass dieses Kind von Gott gesandt ist. Wenn Gott bereit ist, Planeten zu bewegen, um dieses Kind anzukündigen, dann muss dieses Kind etwas ganz Besonderes sein. Aber sie bringen ihre Anbetung nicht nur in Worten zum Ausdruck. Wir lesen ja nicht mal, was sie gesagt haben, das würde mich auch interessieren. Aber ihre Anbetung wird durch Geschenke sichtbar. Und neben diesem materiellen Wert haben auch alle 3 Geschenke eine sehr tiefe Symbolik. Das erste war Gold. Ja, wie auch heute war Gold damals sehr wertvoll einerseits, aber andererseits wurde es im Alten Testament angekündigt, dass eines Tages der Messias von Ferne Gold als Geschenk bekommen wird. Also sie haben dadurch zum Ausdruck gebracht, ja, dieser Mann ist der wahre König Israels. Dann gab es Weihrauch. Weihrauch wurde damals von Israel gerne importiert, es war auch sehr kostbar, aber es hat vor allem eine Bedeutung gehabt bei religiösen Angelegenheiten. Also auch dieser Weihrauch brachte auch eine Art Anbetung zum Ausdruck und auch Weihrauch wurde im Alten Testament gebraucht als Zeichen für den Messias. Und das dritte, Myrrhe, sticht ein bisschen heraus, weil es war keine typische messianische Gabe, kein Geschenk. Und im Leben von Jesus kommt Myrrhe noch ein zweites Mal vor, und zwar ganz am Schluss bei seinen qualvollen Leiden und bei seinem Begräbnis. Also eventuell war dies eine unbewusste Prophetie von den Weisen, dass dieser König eines Tages große Leiden auf sich hat. Und so bringen sie diese Geschenke dar, sie bringen ihre Anbetung zum Ausdruck durch Geschenke und sie haben ihr Ziel erreicht. Ihre lange Reise hat sich gelohnt. Sie haben ihrem Glauben Taten folgen lassen, sie haben ihre Anbetung durch Gaben zum Ausdruck gebracht und sie dienen uns heute noch als ein gutes Beispiel dafür, was echte Nachfolge bedeutet. Es reicht nicht aus, dass wir glauben, dass Jesus der König ist, der Messias. Ja, wir müssen dementsprechend handeln. Jakobus schreibt, ein Glaube ohne Taten ist tot. Also wenn wir sagen, ja, Jesus ist mein Herr, aber ich tue nicht, was er sagt, dann ist mein Glaube leeres Geschwätz. Es reicht nicht, Jesus allein mit unseren Worten anzubeten. Ja, wirklich Worte, Gebete, Lobpreis ist wichtig, keine Frage. Aber unsere Anbetung muss Ausdruck finden in unserem Tun. Ja, in unserem Geben muss Anbetung Ausdruck finden, sei es mit Geld, sei es mit Zeit oder wie auch immer, mit Gedankenarbeit. Aber was war jetzt mit Herodes? Wenn jetzt die Weisen, wie abgemacht, zurückgehen zu ihrem König, zum König Herodes und ihm verraten, wo das Kind ist, wird er das Kind nicht umbringen? Ich fand es einerseits sehr erschreckend, dass einmal Jesus sein Dienst von Anfang an wirklich angefeindet wurde. Er war noch ein kleines Baby, hat noch nichts gemacht, aber er wurde angefeindet. Und andererseits finde ich es aber auch sehr erschreckend, wie ein Mensch wie Herodes bereit sein kann, ein kleines, unschuldiges Kind umzubringen, um seine eigene Macht zu erhalten. Ja, Jesus war ein hilfloses Baby und seine Eltern natürlich niemals stark genug, gegen eine königliche Armee zu kämpfen. Aber Gott passte auf sein Kind auf. Der letzte Vers. Als die Weisen dann im Traum eine göttliche Weisung erhielten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, reisten sie bewusst auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Gott passt auf sein Kind auf. Gott weist den Weisen an, nicht zu Herodes zurückzukehren. Und das auf eine Art und Weise, die sie verstehen. Ja, sie waren Astrologen, dadurch hat er zu ihnen gesprochen, aber sie waren auch Traumdeuter. Und so sprach er in einem Traum zu ihnen und sie haben es erkannt und haben darauf gehört. Die Geschichte geht jetzt noch weiter, die nächsten Verse könnt ihr gerne nachlesen, wenn ihr wollt. Ich fasse es kurz zusammen. Herodes erfährt davon. Er erfährt davon, dass er betrogen worden ist. Und anstatt zu checken, dass er vielleicht selber derjenige ist, der falsch gehandelt hat, wird er sehr sauer. Und was macht er? Er schickt Leute nach Bethlehem, wahrscheinlich Elite-Soldaten oder weiß ich nicht. Und diese Soldaten sollen alle Jungs unter 2 Jahren umbringen. Ja, er konnte keine gezielte Mordaktion machen, weil er nicht wusste, in welchem Haus Jesus gewohnt hat. Und deswegen ist dieser machtgierige Herrscher bereit, einen Massenmord anzuzetteln, wo ein großer Kollateralschaden vorprogrammiert ist. Und das alles nur, um ein kleines Kind zu beseitigen. Vielleicht, um hier das richtige Verhältnis zu haben, Bethlehem war keine riesige Stadt. Ja, wir dürfen jetzt nicht erwarten, dass halt tausende Kinder umgebracht wurden. Manche Experten schätzen, dass es vielleicht 10, 20 Kinder waren. Aber ich denke, selbst das ist schlimm genug und bringt auf den Punkt, wie besessen ein Mensch von Macht sein kann. Aber Gott sorgt auch hier für sein Kind. Er schickt einmal wieder in einem Traum einen Engel zu Josef und sagt, Josef, pack deine Sachen, nimm deine Familie und reiß sofort aus Bethlehem weg nach Ägypten. Und so schaffen sie es zu überleben und Jesus bleibt am Leben. Herodes hat den Kampf gegen den wahren König verloren, nicht weil Jesus irdische Macht aufbieten konnte, sondern weil Gott ihn bewahrt hat. Fassen wir zusammen. Die Weisen haben den wahren König gesucht. Ja, Gott hat zu ihnen auf eine wirklich gigantische Art und Weise gesprochen. Er hat Planeten bewegt, um zu diesen Menschen zu sprechen und ihnen klarzumachen, hey Leute, der wahrhaftige König ist da. Und sie machten sich auf den Weg und sie wollten diesen König wirklich von Herzen anbeten. Und wer Jesus mit aufrichtigem Herzen sucht, wird ihn auch finden. Leider waren die nicht die Einzigen, die Jesus gesucht haben. Der falsche König Herodes, der hinterlässige König, hat ebenfalls Jesus gesucht, aber mit einem schlechten Herzen. Er wollte ihn aus dem Weg schaffen. Und wie ich gesagt habe, wenn der wahre König in dein Leben tritt, wird es zu einem Konkurrenzkampf kommen zwischen seinen und deinen Herrschaftsansprüchen. Lässt du ihn machen oder klammerst du dich an deiner eigenen Macht fest? Ich denke, dieser Text lädt uns heute Morgen neu dazu ein, dass wir uns auf Jesus einlassen und ihn als wahrhaftigen König anerkennen. Und schließlich am Ende fanden die Weisen Jesus in Bethlehem, so wie verheißen. Sie freuten sich mit großer Freude und beteten dieses Kind an und brachten ihre Anbetung durch Gaben zum Ausdruck. Gleichzeitig bewahrte Gott sein Kind vor dem mordlustigen Plan von Herodes. Ja, auch wenn feindselige Absichten zu Jesus seinem Tagesgeschäft gehören werden, immer wieder werden Menschen ihn umbringen wollen, wird Gott dafür sorgen, dass kein menschlicher Plan gelingen hat. Und so dürfen wir uns im Glauben diesem Kind oder jetzt diesem Jesus anvertrauen. Lass mich noch beten. Jesus, vielen Dank für diesen Text. Vielen Dank, dass du dadurch zu uns sprichst, Herr, auch wenn wir die hässliche Fratze der Sünde einfach, das eklige Wesen von Sünde einfach sehen in der Person von Herodes, Herr. Es ist doch so gut zu wissen, Herr, dass du größer bist als das. Herr, ich bete da, wo so eine Sünde noch in unserem Herzen ist, Herr, wo wir unseren eigenen Weg gehen wollen, wo wir dich verdrängen wollen, Jesus, bete ich, dass du neu hineinsprichst, dass du neu anrührst und so, ja, wirklich zur Umkehr führst, Herr. Ich bete, dass du uns Herzen gibst, die dir ungeteilt nachfolgen, die bereit sind, unser eigenes Leben zurückzulassen, Herr, um dir alles zu geben. Ich bete, Herr, dass wir von Herzen mit großer Freude uns an dir freuen, dass wir dir von Herzen Anbetung bringen, durch Worte, aber auch durch Taten, und dass unser Glaube größer wird, Herr, dass du der wahrhaftige König bist. Ich danke dir, Herr, dass du bereit warst, Planeten in Bewegung zu setzen, um zu ein paar Menschen zu sprechen. Und ich danke dir, dass du auch heute noch bereit bist, zu uns zu reden, Herr. Und so führe uns neu vor Augen, wie groß und herrlich du bist, Herr, und erfülle unser Herz mit Anbetung und Lobpreis für dich. Amen.